Also ja. Bei Venus, ja, und dann ist ihm das aber irgendwie zu langweilig und er bricht da aus und kommt dann wieder in die alte Welt zurück, nämlich in den schicken Sängersaal auf der Wartburg und benimmt sich aber da eben
nicht besonders,
obwohl er toll singt, ja, und auch immer höher singen muss.
Das kommt immer auf die Aufnahme.
Ich habe eine ganz tolle, ja. Also er soll toll singen, sagen wir mal so, von Wagner vorgeschrieben. Naja, und dann kommt raus, dass er im Venusberg war, was er also selbst zugibt an der Stelle. Und es wird beschlossen, dass er nach Rom gehen soll, um sich zu läutern sozusagen. Und dann kommt der dritte Akt. Und also bis dahin ist ja irgendwie ganz schön, finde ich. Und ich finde den dritten Akt immer so traurig. Also ich liebe den Tannhäuser über alles. Aber der dritte Akt, der nimmt mich immer ganz schön mit. Der ist der kürzeste, aber es trotzdem, es ist so trostlos, weil eben keine Vergebung von Tannhäuser. Und dann im Grunde gibt es diesen Schlusschor immer noch, aber dann stirbt auch Elisabeth und ist irgendwie alles.
Ja, aber es traurig. Hat schöne Momente. Also auch wenn die Venus nochmal zurückkommt, dieses Geflirre und ja. So, das ist schon toll gemacht. Ich wollte noch was sagen zu den Fassungen, weil man ja, es gibt ja mehrere Fassungen vom Tannhäuser. Er hat ja dann für Paris nochmal eine gemacht und die war, um das mal euphemistisch auszudrücken, nicht so erfolgreich. Und dann später gibt es auch noch eine für Wien und die wurden lange gerne gespielt, vor allem eben diese letzte Fassung, wo dann die Pariser Sachen mit reingearbeitet wurden. Es gibt auch spätere Überarbeitungen, aber immer auch wieder gerne die originale Dresdner Fassung, eben um auch zu zeigen, was er damals schon konnte. Also das Visionäre, was eben in den 1840ern noch so besonders war und dann in den 1860ern vielleicht gar nicht mehr so. Deswegen sieht man auch oft, steht dann auch immer dabei, Dresdner Urfassung. Das finde ich auch wichtig, dass man die Dresdner Fassung eben auch weiter zeigt, um sehen zu können, was für ein genialer Kopf eben auch der junge Wagner schon war.
Und ich habe rausgesucht, jetzt nichts Trauriges, ja, und auch noch ein Stück, was unstrittig schon in der Dresdner Fassung genauso erklungen ist, nämlich den Beginn des zweiten Aktes, also dieses kurze jubelnde Vorspiel und dann die große, oder kurze, aber doch große Elisabeth Aja, dich teure Halle, grüß ich wieder. an diesem Trugschluss merken Sie, dass das hier weitergeht. Das ist also ein Live-Mitschnitt der gesamten Oper und manchmal gibt es ja diese Arie getrennt mit einem Konzertschluss an dieser Stelle. Hier geht's weiter. Das war also der Beginn des zweiten Aktes Tannhäuser von Richard Wagner. Dich, teure Halle, grüß ich wieder. Aus dem Graben des Bayreuther Festspielhauses war das das Orchester, was dann 1962 gespielt hat, unter Leitung von Wolfgang Sawallisch. Und die Elisabeth war Anja Silja, ich sage das immer gerne dazu, damals 22 Jahre alt.
Wow, ja.
Fantastisch.
Und Sawallisch auch sehr gut wieder mal.
Bisschen Hier älter Wagner, damals schon, ja. Aber auch nicht viel.
Ja, Wagner großartig. Kann immer gut.
Ja.
Ich bringe jetzt sozusagen den zweiten großen Knaller aus Dresden. Der auf beiden Listen stand, 1911, bisschen später, der Rosenkavalier von Richard Strauss. Also mit so viel Superlativen auch belegt von der Forschung, von der Musikkritik. Ernst Krause, der Opernexperte, sagt, der folgenreichste Beitrag der deutschen Oper nach Wagner. Hat er ja wahrscheinlich auch recht. Und schreibt er auch Symbol einer ganzen Epoche. Da ist es ein großes Wort, aber es ist was dran. Es war ein Riesenerfolg in Dresden. Und da wir ja schon öfter über die Oper geredet haben, ich glaube, letzte Sendung war sie auch wieder drin.
Terzette.
Mit dem Terzetten.
Ja.
Würde ich ganz gerne mal ein bisschen reden über Dresden und Rosenkavalier, über diese Beziehung. Das ist ja schon erstaunlich, dass eben Richard Strauss diese ganzen Opern nach Dresden überhaupt gegeben hat. Fast alle seine Opern waren Dresdner Uraufführungen oder haben in Dresden die Uraufführung erlebt. Seit Feuersnot schon, 1901. Und das hatte, glaube ich, auch was damit zu tun, weil er war sehr verbittert, dass er Feuersnot nicht untergekriegt hat. Das war ja eine München-Parodie und logischerweise hat das wahrscheinlich jeder verstanden, außer Strauss, dass München es nicht haben wollte. Aber Dresden hat dann gesagt, ja, wir machen das, kein Problem. Und sie hatten auch damals diesen fantastischen Dirigenten Ernst von Schuch, der dann auch beim Rosenkavalier wieder dabei war. Und dann hat sich das so ergeben, dass wirklich fast alle großen Premieren dann in Dresden waren, was natürlich auch toll war für Dresden. Und das Irre aber beim Rosenkavalier ist, dass sich das wirklich relativ schnell in der Vorbereitungszeit 1911 entwickelt hat, schon bevor die Uraufführung war, zu einer Art Medienereignis. Also die gesamte Presse berichtete, alle schickten jemand hin. Und das hatte auch damit zu tun, dass bekannt wurde, dass der Regisseur des Hauses geschmissen hat. Der hat gesagt, ich kann das nicht inszenieren, ich will das nicht. Die haben sich verstritten. Und dann haben sie Max Reinhardt gefragt. Und das war einer der ganz großen Regisseure auch. Und das war natürlich, Strauss trifft Reinhardt sozusagen. Das war ein Riesending. Und Gerüchte, sagt auch vorher schon, das wird was ganz Besonderes. Strauss macht mal nichts Finsteres, sondern er versucht sich an einer komischen Oper mit Mozartscher Leichtigkeit. Und was ich immer so besonders finde, was es auch zeigt, wie wichtig das war, selbst die Schaubühne, die ja quasi als linkes Blatt damals schon, später wurde sie dann in Weltbühne umbenannt, sich eigentlich überhaupt nicht für diesen bürgerlichen Kram interessierte, schickte jemanden hin, um über den Rosenkavalier, die schrieben eigentlich nicht über Opern, zu berichten. Und es mussten dann 1911, als das dann startete mit der Premiere, es mussten Sonderzüge eingesetzt werden von Berlin, von Prag, von Leipzig, um überhaupt diese ganzen Zuschauer das zu bewältigen. Die ersten 50 Vorstellungen waren ausverkauft. Noch bevor die Premiere übernimmt. Das muss irre gewesen sein.
Die Züge waren wahrscheinlich auch pünktlich damals.
Die waren wahrscheinlich zumindest vor der Vorkommen. Und ich habe ausgesucht, naheliegend, die Überreichung der Silbernen Rose. Aber ich wollte auch ganz gerne mal die Staatskapelle dabei haben, die Dresdner, und habe eine Aufnahme genommen, die von einer Soloplatte, was heißt Soloplatte, einer Duettplatte stammt, die ich sehr liebe, mit Anneliese Rothenberger und Lisa Della Casa. Der Dirigent ist Rudolf Neuhaus. Immer wieder beeindruckend, finde ich, auch wenn man es oft schon gehört hat.
Unbedingt.
Ja, eine Aufnahme mit Anneliese Rothenberger und Lisa Della Casa. Ich habe es schon angedeutet, das ist nicht aus einer Gesamtaufnahme, sondern es gibt eine wunderschöne Schallplatte, inzwischen auch auf CD erschienen, aus den 60ern, wo die beiden Strauß-Szenen singen, mit der Staatskapelle Dresden als Begleitung unter Rudolf Neuhaus. Der Rosenkavalier von Richard Strauss musste natürlich unbedingt dabei sein hier in der Dresden-Sendung bei Schrammeck und Keter.
Und dann ist mir jetzt aufgefallen, wir hatten bislang im Grunde nur Musik der Hofkapelle oder der Hofoper in Dresden. Es gibt natürlich aber noch eine andere wichtige musikalische Institution, das ist der Kreuzchor in Dresden, also seit der Reformation ein städtischer Chor bis heute. Und ich habe deswegen gedacht, es muss unbedingt auch noch ein Beitrag von diesem Chor kommen. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, wir können in Dresden nicht ausblenden, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Diese schlimme Bombennacht Februar 1945, wo eben auch die Staatsoper bombardiert wurde und die gesamte Stadt gebrannt hat, viele Tote. Und das hat natürlich auch den Kreuzchor betroffen. Die Kreuzkirche ist, die schon im Siebenjährigen Krieg ja mal beschossen wurde, ist wieder komplett zerstört worden. Auch das Notenarchiv der Kruzianer. 11 Kruzianer sind ums Leben gekommen in dieser Nacht. Und dieses Ereignis hat den damaligen Kreuzkantor Rudolf Mauersberger so nachhaltig beeindruckt oder auch inspiriert, dass er kurze Zeit später ein Chorstück komponiert hat. Wie liegt die Stadt so Wüste? Das ist original ein Zitat aus den Klageliedern Jeremias und bezieht sich auf die Zerstörung Jerusalems, in der vorchristlichen Zeit, und wird immer wieder benutzt, um eben aktuelle Zerstörungen darzustellen. Also auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es weiterhin Komponisten, die das genutzt haben, weil es eben leider immer wieder Anlass dazu gibt. Und ich finde dieses Chorstück, was natürlich jetzt alles andere als irgendwie lustig ist, ganz, ganz wichtig und eine ganz wichtige Dresdner Komposition, dass ich sie gerne hier einbringen möchte. Wie liegt die Stadt zur Wüste? Man braucht nicht mehr dazu sagen, als zuzuhören von Rudolf Mauersberger. Er selbst dirigiert den Kreuzchor.
Thank you.
eine unmittelbare Reaktion, eine musikalische Reaktion auf die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg. Das war die Motette »Wie liegt die Stadt zur Wüste« von Rudolf Mauersberger, dem damaligen Kreuzkantor. Er selbst hat hier den Dresdner Kreuzchor dirigiert.
Ja, ich wollte trotzdem, weil ich bin ja mal wieder dran, wenn du anfängst, höre ich in der Regel ja auch auf, mit bei 10 Stücken rein rechnerisch einen optimistischeren Ausblick in Sachen Dresden bieten am Schluss. Wie so oft gibt's was Schrilles. Ich habe überlegt, Musical und Dresden. Da sind mir zwei Werke eingefallen, die bei mir so in der Waage waren. Das eine ist Geliebte weiße Maus, das erfolgreiche DDR-Musical. Dann in der Verfilmung mit Rolf Herricht.
Rolf Herricht,
Conny Ott, der dann spielt ja auch in Dresden.
Der so einen Volkspolizisten spielt.
Genau,
ne?
Ja. Und ist auch süße Musik, muss ich sagen. Ich habe das vor einiger Zeit nochmal gehört. Wirklich schöne Ideen, auch musikalisch von Conny Ott. Spielt auch so ein bisschen an auf die 20er Jahre. Es gibt auch einen Charleston und so. Aber wichtiger ist sicherlich musikhistorisch ein Gershwin-Musical. Besonders bizarr. Pardon my English. Das spielt nämlich in Dresden. Und ist also völlig durchgeknallt.
Musst du ein bisschen sächsisch aussprechen. Ja.
Das kriege ich als Mecklenburger.
Pardon my English.
Genau. So. Entschuldigung. Also im wahrsten Sinne, im wörtlichen Entschuldigung, also im Deutschen heißt es ungefähr, also verzeihen Sie bitte mein Englisch. Es geht natürlich auch um Touristen, die da in Dresden sind. Aber die Idee ist eigentlich so ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, dystopisch. Andere würden mir widersprechen, weil hier ist die Prohibition mal umgekehrt. Es geht darum, dass die deutsche Regierung Anfang der 30er Jahre die nicht-alkoholischen Getränke verbietet.
Die nicht-alkoholischen.
Das heißt, es dürfen in Deutschland in diesem Musical nur noch alkoholische Getränke.
Nur Salven.
Ja, getrunken werden, alles andere ist verboten. Und Dresden entwickelt sich zu einem Widerstandszentrum. Also da gibt es dann die geheimen Kaffeekränzchen und die Saftkneipen und so weiter. Und in einer dieser Kneipen, in denen als nur Saft getrunken wird, spielt halt eben auch diese Handlung ein verruchtes Speakeasy, wie man im Englischen sagte. Es ist natürlich auf der einen Seite eine Parodie gewesen auf diese Prohibition, die noch nicht ganz zu Ende war in Amerika. Auf der anderen Seite spielte man auch mit allen Klischees, die irgendwie in Amerika in den Köpfen mit Deutschland waren. Es war vielleicht auch ein bisschen Zufall, dass es jetzt in Dresden spielte. Und ich höre auch raus, eine gewisse Parodie des Songstils von Kurt Weill. Sehr lustig finde ich, wie Gershwin hier also das auch so ein bisschen abhebt auf Drei-Groschen-Oper und das so ein bisschen durch den Kakao zieht, dieses Feeling. Und leider ist das Ganze aber ein Flop geworden und man kann es aber auch irgendwo verstehen, weil Premiere war 20.01.33. Also man ging natürlich so ein langer Prozess auch der Vorbereitung. Es gab auch diese Tryouts wieder. Das heißt, man fuhr mit dem Musical erstmal in andere Städte, um es auszuprobieren. Und natürlich war es so, dass man dann 10 Tage später, während die ersten Vorstellungen liefen, kamen die Nachrichten der Machtergreifung. Man darf auch nicht vergessen, es war ein jüdisches Publikum, jüdische Komponisten und so weiter. Da konnte keiner mehr so richtig drüber lachen, das kann man auch verstehen. Dann verfiel das Werk fiel in Vergessenheit, wurde aber 1982 in einer Lagerhalle wieder gefunden. Ausgerechnet von Warner Bros., also von diesen Filmen.
Das klingt ja wie ein Film in sich ja, jetzt. Genau. In der Lagerhalle wiedergefunden. Da lagert wahrscheinlich alkoholische Getränke.
Und ist, genau, wahrscheinlich. Und es wurde dann eben auch 2009 in Dresden wieder aufgeführt, an der Staatsoperette. Wir haben jetzt aber das amerikanische Original.
Super, bin gespannt.
Und zwar ein Song des Polizeichefs von Dresden, der so prahlt.
Aber der muss ja besoffen sein, oder?
Der ist wahrscheinlich dann oder? Besoffen, genau. Der prahlt also damit, wie hoch die Aufklärungsrate der Dresdner Polizei ist. Und Sherlock Holmes ist gar nichts dagegen. All the crooks that I am after, they will never know from laughter when I really start to use this brain of mine. Let me tackle Dr. Jekyll, his life won't be worth a shekel, and that goes for Dracula and Frankenstein. As a bloodhound, I'm a wizard, I'm as sneaky as a lizard when I'm after someone who should be in jail. It is Deutschland über alles, it's as good as Edgar Wallace when the Dresden cops are sniffing on the trail.
We're the Dresden Northwest Mountains. And we always get our man, if we can, when our miracles are counted. Sherlock Holmes was just an also-ran.
Once I ran to catch a burglar, but I didn't have a chance till he started breathing heavy and I caught him by his pants.
We're the Dresden Northwest Mounted, and we always get a man.
Does everybody understand the plan? Keita will fire three shots into the air. During the commotion, the rest of you will steal the wedding gifts, and then I'll appear on the scene, kidnap the bride, and hold her for ransom. Places, everyone! Keita, go to it!
What was that?
It's the robbers, sir! They're stealing the wedding presents!
Quick! After the men!
We're the Dresden Northwest Mounted, and we always get our man,
if we can.
When our miracles are counted, Sherlock Holmes was just an also-ran.
Once a robber stole my staircase, but it didn't hurt my rep, or I dressed up like a Russian, and I caught him on the step.
We're the Dresden Northwest Mounted, and we always get a man. If we can, we're the Dresden Northwest Mounted, and we always get a man.
If we can,
the miracles are counted, Sherlock Holmes was just an also-ran.
When they stole the Mona Lisa from the Louvre in Paris, I would like to have you tell me what that has to do with me.
We're the Dresden Northwest Mounted, and we always get our man. If we can.
Ja, George Gershwin in Dresden.
War das also das Fluchtauto am Schluss?
Ja, ich glaube, es war das Polizeiauto.
Ah, ja,
in Pardon My English, einem Musical von 1932-33, das eben in Dresden spielt und das eben auch von der Staatsoperette 2009 wieder ausgegraben wurde. Das hier war, ich glaube, es ist die einzige Gesamtaufnahme, die es überhaupt gibt, aus der ich einen Ausschnitt gespielt habe unter Eric Stern, wo dann eben auch so ein bisschen Handlung noch zu hören ist. Ich habe auch eine kleine Szene auch noch rausgeschnitten hier aus diesem Teil, aber man hat sich hier sehr liebevoll, finde ich, ne? Also mit den Schüssen und den Autos und dem Quietschen der Reifen und so. Sehr amüsant.
Und das alles nur wegen Alkohol. Sehr schön, ja. Das gefällt mir gut. Ich werde es mal meiner Dresden-Verwandtschaft vorstellen. Ja, das gut, wir sind leider schon am Ende dieser Dresdner Sendung oder fast am Ende und das bedeutet, wir haben jeweils 5 Stücke vorgestellt und wir lesen nochmal vor, was das alles war.
Ja,
ich habe angefangen im 17. Jahrhundert mit Heinrich Schütz, Symphonie Sacrée Teil 3.
Dann kam Johann Adolf Hasse, Kleophide, eine wichtige Oper aus dem 18. Jahrhundert.
Dann Johann David Heinichen, ein wunderschönes Concerto für dieses Dresdner Orchester.
Dann die Vorläuferoper zu Fidelio von Ferdinando Paer, Leonora.
Dann eine Messe von Jan Dismas Zelenka.
Dann die Aufforderung zum Tanz von Karl Maria von Weber.
Dann habe ich hier den Tannhäuser ins Spiel gebracht von Richard Wagner.
Dann natürlich Richard Strauss, musste sein, der Rosenkavalier.
Dann die Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg, Rudolf Mauersberger, Wie liegt die Stadt zur Wüste?
Ja, und zum Schluss George Gershwins Musical, Pardon My English, My English.
Ja, und jetzt sind Sie dran oder gefragt. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie ganz, ganz zahlreich jetzt anrufen in den nächsten, sagen wir mal, 6-7 Minuten. Und denn wir geben Ihnen auch eine kleine Aufgabe. Wir würden gern ein letztes großes Musikstück in dieser Sendung spielen und haben uns 3 ausgesucht, die alle mit Dresden zu tun haben.
Ja.
Und wo wir aber die Entscheidung Ihnen überlassen möchten. Und die sagen wir jetzt mal an. Das erste sage ich vielleicht mal an. Das ist so mein Metier. Antonio Vivaldi, da gibt es nämlich ein Concerto per l'Orchestra di Dresda. Vivaldi war vermutlich nie in Dresden, aber hat das nach Dresden geliefert. Also ein wunderschönes barockes Concerto für ganz viele Soloinstrumente. Das wäre 1.
Ja, und ich habe noch im Angebot den allerletzten Walzer von Johann Strauss. Der ist nämlich Dresden gewidmet. An der Elbe heißt der.
Auch nicht schlecht. Und dann haben wir noch im Angebot das komplette, nein, nicht das komplette, aber den kompletten Schlusssatz des Klavierkonzerts von Robert Schumann. Da haben wir ganz am Anfang schon gesagt, ist in Dresden uraufgeführt worden.
Ja,
jetzt haben Sie also drei Möglichkeiten. Und wir würden Sie bitten anzurufen unter der Nummer 030 30 20 00 40. Da sitzt der liebe Kollege Thorsten Förster, hat schon das Headset auf, ja, und schon scharf gestellt. 30 20 00 40 und sagen Sie dem einfach, ob Sie Vivaldi wollen, Strauss oder Schumann.
Wir freuen uns.
Und Sie können können auch gerne noch in 3-4 Minuten anrufen. Nicht alle am Anfang. Ja, wir haben immer nur eine Telefonkraft.
Das stimmt.
Hier.
Es gab nämlich neulich hier einen wunderbaren Höreraustausch, auch im Sender, wo ich nochmal gelernt habe. Viele sind frustriert, wenn gleich am Anfang versucht wird anzurufen. Ich glaube, es funktioniert dann auch nach 2-3 Minuten ganz gut.
Oder nach 4 oder 5, denn so lange haben wir jetzt Zeit mit einer schönen Überbrückungsmusik. Johann Georg Piesendl, der Konzertmeister Dresdens, ein Violinkonzert.
Thank you.
So, das war Johann-Georg Pisendel, ein Violinkonzert mit Mayumi Hirasaki und Concerto Köln. Ja, und heute sind das hier wirklich ganz wichtige Nachrichten, denn es kommen so viele Anrufe und es steht immer noch 14-14. Jetzt kommt noch ein Anruf. Wir brauchen noch eine Stimme. Eben kam Vivaldi. Das heißt, Vivaldi ist Sieger. Ich spreche gerade hier durch. Knapp. Sie sehen, wir sind wirklich live. So, damit habe ich es schon verraten. Ja, also vielleicht kannst du jetzt nochmal die Reihenfolge sagen.
Das heißt, Vivaldi ist es jetzt geworden.
Vivaldi ist es jetzt geworden mit einer Stimme Vorsprung vor...
Ja, vor Strauss.
Vor Strauss.
Schade, schade.
Ich hätte auch keinen Strauss gehört, aber wir sind ja neutral.
Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir sind jetzt gerecht. Wir spielen jetzt Antonio Vivaldi. Also zur Auswahl waren An der Elbe von Johann Strauss, ein Walzer, der Dresden gewidmet ist, dann der Schluss von Schumanns Klavierkonzert, der letzte Satz, und eben Antonio Vivaldi. Sag du das mal an, weil du kennst dich da besser aus.
Ich sag das dein Stück. Gerne mal an, ja. Also vielleicht sollte ich noch mal kurz sagen, ich hatte eben 14-14 erwähnt. Wir sagen ja sonst nie klare Zahlen. Jetzt sagen wir es mal, ja. Also innerhalb dieser kurzen Zeit hatten wir jetzt 15 Stimmen für Vivaldi, 14 für Strauss und 8 für Schumann, macht zusammen so um die 40, würde ich mal sagen. Ja. Also großes Kompliment an Thorsten Föste, der innerhalb von 6 Minuten 40 Anrufe entgegennehmen kann. Stellen Sie sich das bitte mal vor.
Ja, enorm.
Und ganz herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich teilgenommen haben. Fantastisch, das freut uns natürlich,
ja,
dass Sie nicht alle im Kleingarten sitzen. Ach, vielleicht sitzen Sie ja im Kleingarten und
kann hören man vielleicht dort. Trotzdem anrufen.
Kann man trotzdem anrufen. Ja. Wir, genau, jetzt aber kommt Antonio Vivaldi. Ja, also Antonio Vivaldi hat in Venedig Pisendel, diesen eben schon verklungenen Konzertmeister, kennengelernt und sich von dem wohl begeistern lassen und in dessen Auftrag dann regelmäßig Kompositionen nach Dresden geschickt. In dem Schwierigkeitsgrad, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, für diese dortige Hofkapelle. Ganz bunte, tolle Musik mit ganz vielen Soloinstrumenten, so ähnlich wie Heinichen, aber noch ein bisschen mehr Vivaldi, würde ich sagen. Und da hören wir jetzt eins, und zwar mit dem Ensemble Zefiro. Antonio Vivaldi, heute von Ihnen zum Sieger erkürt in dieser Sendung Schrammig und Keter, wo es um Dresdner Musik ging. Das war zum Schluss ein Concerto, was er ganz ausdrücklich für das Orchester von Dresden komponiert hat, in G-Moll. Ganz viele Soloinstrumente, Streicher und Continuo. Und das war eine Aufnahme mit dem Ensemble Zefiro unter Alfredo Bernardini.
Tja, sehr schön. Der Strauß ist es nicht geworden.
Ja, das tut mir richtig leid.
Ja, ja, aber ich zum Trost kann ich hier gerne verkünden, dass ich ihn am Mittwoch dann in der Sendung Meine Musik 14 bis 16 Uhr dann nochmal vorstelle, wahrscheinlich in der zweiten Hälfte, in der zweiten Stunde ab 15 Uhr. Da kann ich ihn ja nochmal mitbringen und auch vollständig spielen. Das verspreche ich jetzt nochmal. Da könnten wir nochmal ein bisschen Werbung machen bei der Gelegenheit.
Ja,
wir haben ja noch eine andere Sendung.
Genau, immer gerne. Meine Musik, ja, ich am Montag 14 Uhr. Und du immer
Mittwoch. Und ich immer Mittwoch, 14 bis 16 Uhr. Und wie gesagt, da werde ich denn dann nochmal zur Wiedervorlage diesen Walzer bringen.
Da ist keiner, der es verhindern kann, nicht? Nein, nein, es ist bestimmt sehr schöne Musik und es war ja auch ganz, ganz knapp. Ja,
also ja, ich war echt überrascht, weil hätte jetzt auch nicht gedacht, das ist doch ein eher unbekannter Walzer, wenn auch der letzte von Johann Strauss. Ich kann aber wirklich versprechen, es ist ein wunderschönes Stück, der wirklich auch so ein bisschen sich durch Dresden schlängelt, zu Stationen macht. So ein bisschen wie die Moldau.
Na gut.
Sie werden es hören.
Ja, wir sind wieder im Programm, wir beide, in 4 Wochen, am 12. Juli. Ja, und da haben wir uns ein schönes Thema genommen.
Ja, klar, die nicht? Besten Misserfolge. Das klingt jetzt erstmal wie Oxymoron, ist, glaube ich, das Fremdwort.
Ja.
Aber ich glaube, da kann man einiges machen, weil es gibt ja viele, viele berühmte Werke, die erstmal total gefloppt sind.
Und dann wird es doch gut, nicht?
Und wollen wir schon was verraten?
Nö. Wir verraten noch nichts und wir gucken mal, was wir da so bringen. Ich weiß es noch gar nicht so richtig.
Ein paar fallen mir schon ein. Da gibt es ja so ein berühmtes Werk von Rossini.
Wer war das nochmal? Gut, aber es ist doch schön, dass du auch Themen bekommst, wo Rossini wieder unterkommt. In Dresden war er nicht.
Nee, das stimmt.
Ja, deswegen das. So. Okay, zum Rausschmiss. Hast du was rausgesucht? Das hört man schon so ein bisschen im Hintergrund dröhnen.
Ja, natürlich wieder ein bisschen was Bizarres. Diesmal ist es Wagner in Blechbläserbearbeitung mit dem German Brass. Mehr sage ich gar nicht dazu, weil das Stück erkennen Sie wahrscheinlich selber. Damit verabschieden wir Sie ins Wochenende. Wir waren und sind
Bernhard Schrammeck
und Matthias Keter.
Machen Sie es gut. Tschüss. Thank you.
Die Jazzwoche Berlin. Ihre Musik klingt anders. Ihre Sessions sind speziell. Und Ihre Fragen dringlich. Eine findet sich direkt im Festivalmotto. Where do we go from here? Die MusikerInnen wollen im Diskurs herausfinden, wie sie einander stärken können. Und das Publikum darf bei namhaften KünstlerInnen auch Orientierung finden. Über Solistenwege und über Musikkollektive, über Fusion-Jazz, Neo-Soul-Grooves und alle nur denkbaren bis ungeahnten Spielarten des Jazz. Und wenn Sie schon immer wissen wollten, wie türkischer Jazz klingt, Sie werden es erfahren. Die Jazzwoche Berlin. Ab 27. Juni. In zahlreichen Clubs und Spielstätten Berlins. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3. Vom RBB. Die Nachrichten.
Um 16 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Mit Beschuss und gegenseitigen Drohungen gehen die Kampfhandlungen im Nahostkonflikt weiter. Den Angaben zufolge sind bei den Angriffen auf den Iran gestern auch Dutzende Frauen und Kinder getötet worden. Nahost-Korrespondent Benjamin Weber.
Die israelischen Angriffe halten auch am Nachmittag an. Dabei haben die iranischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge im Westen des Landes ein israelisches Kampfflugzeug abgeschossen. Aus Israel gab es dafür keine Bestätigung. Unterdessen hat ein ranghoher iranischer General damit gedroht, die Straße von Hormuz zu schließen. Die Meerenge im Persischen Golf ist für den weltweiten Ölhandel von großer Bedeutung. Eine Sperrung hätte gravierende Folgen, weil etwa ein Fünftel des weltweiten Öls über diese Route transportiert wird.
Die iranische Regierung sieht nach dem israelischen Angriff offenbar keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Vertreter Washingtons und des Iran sprechen seit rund 2 Monaten wieder über das Atomprogramm. Für morgen war im Oman eine neue Gesprächsrunde angesetzt. Offiziell abgesagt wurde sie bisher nicht. Nach dem Flugzeugabsturz im Westen Indiens ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Bisher wurden 279 Leichen geborgen, teilten die Behörden mit. Neben den Passagieren sind auch zahlreiche Menschen am Boden bei der Katastrophe vorgestern ums Leben gekommen. Das Flugzeug der Air India war kurz nach dem Start in ein Wohngebiet gestürzt. Warum, ist noch unklar. Die Boeing 787 Dreamliner sollte von Ahmedabad nach London fliegen. Bundesumweltminister Schneider hat an die Bahn appelliert, die Familienreservierung in Zügen zu erhalten. Der SPD-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, für die Umwelt sei es wichtig, dass Bahnfahren attraktiv bleibe. Familien wollten zusammensitzen und müssten sich das auch leisten können. Bislang kostete die Familienreservierung pauschal 10,40 Euro. Ab morgen muss für jedes Kind extra gezahlt werden. In Brandenburg ist die Waldbrandgefahr weiter gestiegen. Im Havelland gilt seit heute die höchste Gefahrenstufe 5. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums liegt das am zu trockenen Wetter. Jasmin Becker, RBB 24.
Auch in den Landkreisen Barnim, Märkisch-Oderland oder Spree, Potsdam-Mittelmark und Spree-Neiße ist die Situation angespannt. Hier gilt aber noch die zweithöchste Gefahrenstufe.